Hallo und herzlich willkommen in Folge 41 der Strafbar mit dem Titel Kochsalz, Nazi-Urteile und Nazis verprügeln. Wer bin ich? Ich bin Laura Schneider, ich bin 29 Jahre alt, Rechtsreferendarin, Doktorandin und Kommunalpolitikerin und mache das mit Daniel. Und wer ist Daniel?
Hi, ich bin Daniel Brunkhorst. Wir sagen den Namen, das Alter, ne? Diese Woche ist noch gut. 36, Rechtsanwalt und Strafverteidiger aus Hannover. Zurzeit auch ein bisschen Kommunalpolitiker, aber wirklich auf ganz, ganz kleiner Flamme, weil wir beide gerade so ein bisschen auf dem Scholz-Zug fahren. Den Witz wollte ich unbedingt machen mit dem Scholz-Zug. Ob er denn entgleist, sehen wir dann noch.
35
so,
Tage
und
oder 36.
Die Frage ist, ob Laschet seine Presseerklärung schon fertig hat zum Rücktritt. Boah, so, also, Spoiler-Alert, wir sind parteipolitisch organisiert, findet mal raus wo.
Haben wir einen bösen Kommentar gekriegt, dass wir ja gar nicht objektiv werden.
Nee. Bin ich Staatsanwältin oder was? So, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was machen wir hier? Wir sind die Strafbar.
Ja.
Wir unterhalten uns ein bisschen über Strafrecht und häufig über Themen links und rechts davon, die dann noch so am Wegesrand liegen. Und wir sind keine Rechtsberatung, das könnt ihr direkt bei mir buchen. Und wir sind auch keine Strafrechtsvorlesung. Also wenn ihr den Blödsinn, den wir hier erzählen, in noch in ihre nächste Klausur schreibt, auch wenn der erste Teil, den ich vorbereitet habe, gleich sich wie eine Klausur anfühlt, solltet ihr nochmal in euren komischen Lehrbüchern nachlesen, bevor ihr das in die Klausur schreibt. Genau.
Was ist euer Job? Euer Job ist kommentieren. Auf Twitter zum Beispiel oder bei iTunes Feedback hinterlassen und uns bewerten, am besten mit 5 Sternen, das wäre sehr schön.
Genau, außerdem lasst euch impfen lassen, es gibt keine Möglichkeit, dass man das nicht erwähnen muss zurzeit.
Stimmt.
Geht euch impfen lassen, ich will mein scheiß Leben zurück. So, Laura, ich glaube, ich schaue mit dem ersten Thema an, ne?
Ja, geht auch ums Impfen.
Wir reden über
Impfen.
Genau, also wir sind ja auch das eine wichtige Quelle für zukünftige Generationen von ForscherInnen, Forschenden, wie man das damals alles so gesehen hat. Und ich würde gerne über den sogenannten Impfskandal in Shortens sprechen. Impfskandal ist schon mal, finde ich, glaube ich, ein vollkommen falscher Begriff, weil da komme ich gleich Stück für Stück zu. Im Wesentlichen gibt es wohl mindestens eine strafbare Handlung und einen riesen Bohai darum mit 10.000 von Betroffenen. Ob das am Ende wirklich so groß ist, wie das zurzeit mit Impfskandal besprochen wird, weiß ich nicht. Ich würde mal sagen, so ein Riesenskandal ist es nicht. Es ist einfach, dass wenn Menschen Dinge tun, gehen Dinge schief, weil Menschen Dinge tun. Ja, also
das
würde ich das vielleicht zusammenfassen. Ja, ich würde halt sagen, Idioten gibt's überall und ich weiß gar nicht, ob sie eine Idiotin ist oder ob sie einfach sich doof verhalten hat. Ne? Also es gibt ja so Leute, die von vornherein bekloppt sind und es gibt halt Leute, die machen kleine Fehler. Gucken wir uns gleich mal an. Worum geht's? Shortens ist die zweitgrößte Stadt im Landkreis Friesland. Der Landkreis Friesland, wenn ihr in München wohnt, dann müsst ihr mit dem Finger ganz nach oben auf die Deutschlandkarte gehen, da wo es aufhört, aber nicht da, wo Kiel ist, sondern das andere, wo es aufhört, Niedersachsen, ja. Ganz da oben, da wo diese Punkte auf der Karte sind, das sind übrigens Inseln, für die noch nie da waren. Und also vor diesen Inseln liegt dieser kleine Landkreis Friesland. Nicht zu verwechseln mit Nordfriesland, ne? Das liegt nämlich ganz im Norden. Aber das ist jetzt also Friesland. So, und da gibt es dieses wunderschöne Shortens. Ich war tatsächlich schon ein paar Mal da. Mehr als Teenager ist mir aufgefallen als Erwachsener. Aber
ich nicht.
So ist das. Und
ich nicht.
Du nicht? Ja, das diese Friesland-Ecke da oben. Da sind immer die Jugendfreizeiten von der Stadt Wunsdorf hingegangen, wo ich aufgewachsen bin. Ne? Als Teamer bin ich da hingefahren mit irgendwelchen Zwergen,
ja,
Dem man da dummes Zeug beigebracht hat. So, und in Shortens gibt es das Impfzentrum für den Landkreis Friesland, für die nachgeborenen Forschenden. Also wir reden über die Corona-Pandemie 2019 und fortfolgende. Nicht, dass man da durcheinander kommt. Also es geht um Impfungen gegen Covid-19. Natürlich. Da gibt es eine Krankenschwester. Sie soll, je nachdem man liest, 40 oder ungefähr 40 sein. Also ungefähr 40. Und die soll dort eingesetzt worden
dann
sein
hat sie ein
vom
Problem
DRK.
Mit ihrem Alter. Deswegen ungefähr 40.
Ja, ich weiß jetzt nicht, sie macht ja wenig Pressearbeit. Das macht ja ihr Fachanwalt für Immobilienrecht oder Bankenrecht oder was das war. Da kommen wir ja noch zu. ich nichts gegen Fahreranwälte. Und auf jeden Fall, was ist dort passiert? Also sie ist eingesetzt vom DRK in dieser Einrichtung, die das Ziel hat, möglichst schnell möglichst viele Menschen zu impfen. Und war unter anderem damit befasst, von den Ampullen, wo BioNTech Pfizer den Impfstoff angeliefert hat, das aufzuziehen in Spritzen. Und so wie ich das verstehe, ich war jetzt leider nie in einem Impfzentrum. Ich war halt irgendwie nur beim Facharzt. Du kriegst ja auch im Impfzentrum am Ende von einem Arzt die Spritze, ne? Oder von einer Ärztin?
Ja.
Oder macht, genau, also ich glaube, nee. Der Sinn und Zweck der ganzen Veranstaltung.
Nee, aber es ist jemand dabei. Es sind zwei Leute.
Okay, auf jeden Fall entscheidend ist jetzt, okay, ich bin ganz allein geimpft worden. Nur ganz romantisch, ich und mein Facharzt und ich so rum. So, auf jeden Fall, auf jeden Fall zieht die da die Spritzen auf aus diesen Ampullen. Und jetzt gibt es verschiedene Visionen, was passiert ist. Wie das so immer ist, in einem richtig guten Strafrechtsfall. Wir fangen mal an mit der Version, die im April schon rumging und die auch die Verteidigung jetzt, also der Verteidiger, dem evangelischen Pressedienst mitgeteilt hat in der vergangenen Woche.
Das ist ein wirklich spannendes Presseorgan.
Ja, da habe ich auch länger drüber nachgedacht und ich kenne den Kollegen nicht, deswegen weiß ich nicht, ob das ein richtig geiler Move ist oder ein nicht so richtig geiler Move. Also mit dem ich fand nur zwei Sachen bemerkenswert und das ist auch quasi jetzt schon die Ausbildung in der Anwaltsstation, die Laura gerade genießt, aber nicht bei mir, ja, sie will was lernen. So. Aber sie hat sich wenigstens von mir beraten lassen, wo sie hingeht, ja, das ist ja schon mal was. Ist aber auch besser für diesen Podcast und unsere persönliche Beziehung, wenn ich Laura ausbilde. So, einfach ganz trocken, das stimmt, ohne so ein Lächeln. Danke, Laura. auf jeden Fall, jetzt habe ich mich selber in die Kette. Auf jeden Fall folgendes. Die Verteidigung sagt, unsere Mandantin, und erzählt dann dem evangelischen Pressedienst. Und der Verteidiger wird immer wieder mit unsere Mandantin zitiert. Und das fand ich ganz spannend, weil das ist eigentlich ein Alarmsignal als Strafverteidiger, dass da unter Umständen was schiefläuft. Ich weiß es nicht, vielleicht ist das total der smarte Move. Weil man differenziert als Anwalt ganz klar zwischen meine Mandantin und unsere Mandantin. Ich habe ja eine Partnerschaftsgesellschaft mit meinem Sozius. Mhm. Und das heißt, wenn jetzt Laura zu mir kommt und sagt, ich habe hier einen Autounfall, kannst du bitte mal den Gegner verklagen, mein Porsche ist kaputt. Ja? Laura fährt natürlich einen Porsche.
Ja, als natürlich.
So logisch, ne? Dann schreibe ich, sie haben, hiermit zeigen wir an, wir vertreten Frau Laura Schneider und sie haben den Porsche unserer Mandantin kaputt gefahren, weil wir als Gesellschaft beauftragt werden. Und jetzt im Zivilrecht tätig sind. Man sagt wir. Wenn Laura jetzt zu mir kommt und sagt, du, ich habe leider den Porsche-Fahrer, der meinen Kleinwagen zerstört hat, da bin ich ausgestiegen und habe den die Nase gebrochen mittels eines schweren Gegenstands, der ja gerade von meinem Auto abgefallen war. Und die Polizei in Buxtehude schreibt, Laura, sehr geehrte Frau Schneider, wir würden Sie gerne mal vernehmen zu der Frage, was Sie da eigentlich mit diesem harten Gegenstand und dem Gesicht von diesem Porsche-Fahrer gemacht haben. Dann schreibe ich nicht wir, dann schreibe ich, sehr geehrter Polizeiobermeister in Buxtehude, ich zeige hiermit an, dass ich Frau Laura Schneider vertrete. Vollmacht, bla bla bla. Meine Mandantin, bla 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 bla. Ne? So. Und der Unterschied ist, dass man im Zivilrecht die Gesellschaft beauftragt immer, ja, und die Gesellschaft aber nicht Verteidiger sein kann.
Ja. Ja.
Und deswegen ist das so spannend, dass der unsere Mandantin schreibt. Weil es zeigt eigentlich, dass er diesen Sprung nicht hinbekommen hat oder nicht machen wollte. Kann ja auch absichtlich sein. Kann auch sein, dass da sind mehrere Leute in der Kanzlei, ich hab den mal gegoogelt, dass die den gleich mit drei Leuten verteidigen oder zwei schon. Ne, sagen, ja, mach ich gleich mit dem Kollegen, der macht Bankrecht, ich mache ja Immobilienrecht, zusammen sind wir die besten Strafrechtler. Weiß ich nicht, kann ja tatsächlich auch sein. Und deswegen sagt er unsere Mandantin. Aber ich habe nur gesagt, so, dieser Sprung, der hat es nicht bis in die Pressemitteilung oder die geschafft, also bis zu dieser, also es lief dann über diese evangelische Pressedienstgeschichte da hoch. Fand ich spannend. Ja. So. Der evangelische Pressedienst ist übrigens auch ganz da groß darin, Jubelmeldungen über diesen Herrn Laschet aus NRW zu verbreiten. Also es ist offensichtlich eine ganz spannende Kiste, ja. Muss ich mir tatsächlich irgendwann mal angucken. Aber das fand ich spannend. So, also die Version der Verteidigung, um jetzt mal zurückzukommen auf den Kern des Problems. Ich hatte das nur, fand ich nur so aus Anwaltssicht eine spannende Beobachtung. Die Version der Verteidigung ist jetzt wie folgt gewesen. Da wird's, je nachdem, ich kann leider, mit der Verteilung habe ich jetzt direkt nicht geredet. Es hieß früher immer eine Ampulle, jetzt habe ich mehrfach gelesen, 6 Ampullen. BioNTech sei runtergefallen und dabei zerstört worden. Ja, so, also, oh nein, so. Und das Problem war ja, das Ganze lief ja irgendwie im März, April, ich glaube im April. Da war es ja umgekehrt zu jetzt, da waren halt zu viele Oberarme, zu wenig Impfstoff. Mhm. Ja, jetzt ist zu viel, oder ausreichend Impfstoff, zu wenig Oberarme. Und zu dem Zeitpunkt hatte jetzt die Frau, so war die ursprüngliche Version und so sollte sich auch bei der ersten Vernehmung wohl ohne Anwalt bei der oder Anwältin bei der Polizei eingelassen haben. Ja, mir ist es halt runtergefallen, dann habe ich das irgendwie aufgezogen aus Resten oder Kochsalz oder aus Mischung Kochsalz. Mhm. Das ist halt alles nicht klar, wir kennen die Ermittlungsakte nicht. So, aber erstmal gehen wir davon aus, also das war die ursprüngliche Meldung, ihr fallen diese 6 Ampullen runter. Wir gehen jetzt mal kurz von 6 Ampullen aus. Jetzt sagt sie, oh, ich werde hier entlassen und was, und sagt, in ihrer Panik nimmt sie einfach Kochsalz. Für die Leute, die nicht wissen, was Kochsalz ist, das ist Flüssigkeit mit so ein bisschen Elektrolyte. Also das kann man sich einfach in die Blutbahn ballern, ohne dass, dann sorgt halt gut für den Kreislauf und so in großen Mengen. Also wenn man gerade einen schlechten hat. Also es ist einfach nur Wasser. Mhm. Ja? So, zwar Wasser in einer Konzentration, so dass der Körper sagt, geil. Ja? Und also nichts. Ja? Das heißt, wenn du nichts spritzt, spritzt du Kochsalz. Und hat stattdessen Kochsalz aufgezogen und dann hat sie das verspritzt oder es wurde von der Ärztin oder dem Arzt verspritzt. Und das soll sie gemacht haben. Und da ist natürlich die Frage, erstmal, was ist das? Und da haben wir im Prinzip zwei Baustellen. Das erste ist, die Frage, ist das überhaupt eine Körperverletzung? Ja, man könnte jetzt auf die Idee kommen, ich mach das mal einfach, ich gehe ins Impfzentrum, jemand setzt mir eine Spritze, ich gehe wieder weg. Was da jetzt drin war, ist ja gar nicht, mir geht's ja, also ist erstmal egal. Ich bin gepiekst worden, wie abgesprochen. Aber das sagt ein bisschen anders. Also wir sind im 223 StGB, das ist die Körperverletzung. Wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das ist eine gute Norm, zum Beispiel für mich. Ich darf weiter meine kubanischen Zigarren rauchen, schädige mich damit meiner Gesundheit, ist aber erlaubt, weil bin ich selber, ja. Ne? Jemand anders die Zigarre an den Hals halten und sagen, du musst jetzt wegrauchen, geht nicht, Gesundheitsschädigung. So.
Tolles Beispiel.
Erstmal andere Person. Rauchen ist die, oder saufen. Ja, rauchen, saufen, Drogen, zu viel Cheeseburger, was man so treibt, ja. Also eine andere Person. Mhm. Ist klar, nicht die Krankenschwester selber kriegt die Spritze, sondern jemand anders. Also, nein, so. Und dann an der Gesundheitsschädigung. Frage, ist Spritze in Arm stecken eine Gesundheitsschädigung? Und da gibt es jetzt, liebe Studierenden, ihr müsst jetzt sehr, sehr, sehr tapfer sein, nur eine Meinung, die relevant ist. Ja, wenn man in der Uni ist, lernt man mindestens 3. Ja, ich habe mir das vorher nochmal angeguckt, aber die sind eigentlich auch gar nicht so spannend. Die Frage ist, wenn ein Arzt, der Onkel Doktor oder die Tante Doktor, gibt es nicht den Begriff, ne? Nein. Eine Spritze in den Arm steckt oder einen den Blinddarm rausoperiert, ist das eine Gesundheitsschädigung? Zum Beispiel, weil in der Blinddarm draußen ist, geht es mir ja unter Umständen besser als vorher. Auf der anderen Seite muss das auch alles vernäht werden und so. Und da sagt der BGH, sagt die Rechtsprechung ganz klar, das ist eine Gesundheitsschädigung.
Ja.
Ne, also erstmal auf der Ebene. Das heißt, wenn dir jemand eine Spritze gibt, auch wenn er dich vor einer tödlichen Krankheit damit retten will, ist es erstmal eine Körperverletzung, weil Spritze gehört nicht in den Oberarm. Ja, Spritze gehört auch nicht woanders hin und schon gar nicht schneidet man mit Messern Oberkörper auf, um da irgendwie in ein Organ rumzufuchteln. Das macht man halt. Das ist eine Gesundheitsschädigung. Das macht's nicht besser. Und jetzt wird's spannend. Das heißt ja erstmal Tatbestand erfüllt. Jetzt wird's aber spannend für die Leute, die ein bisschen länger dabei sind und schon mal unsere zweite oder erste Folge gehört haben. Die Audio ist kacke, tut uns leid. Und unser ewiger Plan, sie nochmal neu aufzunehmen, muss aber umgesetzt werden. Jetzt ist es nämlich wie folgt, wenn ich dem zustimme, wenn ich sage, hier, klar, ich unterschreibe diesen Corona-Wisch, beziehungsweise ich sage, oder meine Angehörigen sagen, oder ich kann davon ausgehen, naja, der hat gerade einen Blinddarmdurchbruch, jetzt wäre es ganz gut, wenn wir den irgendwie operieren, sonst stirbt der uns nämlich, ne? Dann gibt es einen Rechtfertigungsgrund. Und dann ist es auf der Ebene der Rechtfertigung. Also Frage, ich habe was gemacht, was ich eigentlich nicht darf. Darf ich das trotzdem? Sagt dann, wenn der Arzt zustimmt, alles super. Das heißt, die Spritze mit dem Kochsalz oder die Spritze, egal wie, die ich dir setze, ist erstmal eine Verletzung, eine Gesundheitsschädigung. Aber dadurch, dass ich vorher gesagt habe, pass auf, du darfst mir so eine Spritze geben, ist alles in Ordnung. Ich möchte das vielleicht sogar. Ja, ja. Also du darfst es nicht nur, sondern ich bin extra aus irgendwo im Kreis Friesland hierher gefahren, damit du damit du mir eine Spritze gibst, dann ist das in Ordnung. Es ist also nicht so, wenn die Ärzte mich behandelt, dann ist das keine Verletzung, deswegen keine Körperverletzung, sondern wenn die Ärzte mich behandelt, dann ist das eine Verletzung. Das ist aber okay, weil ich dem zugestimmt habe und deswegen ist es keine Körperverletzung. Das ist so der Kern. Und da gibt es noch andere Diskussionen, dann wird das super kompliziert mit Heileingriffen, die funktionieren oder die nicht funktionieren. Ich habe mir das eben noch mal angeguckt. Als Praktiker denkst du dir auch, wie kann man denn nur so viele Ideen da noch ausgießen? So funktioniert's und alle anderen Diskussionen sind, glaube ich, nicht zu Ende gedacht. Aber für Studierende müsst ihr wissen, da gibt's noch 23 Professoren, die sich was, Professorinnen, aber das sind wahrscheinlich Professoren, die sich was viel Cooleres ausgedacht haben, aber das interessiert keinen. Es ist eine Verletzung, es ist aber keine Körperverletzung, weil ich zustimme. Jetzt das Problem, ich habe ja der Infusion von BioNTech Pfizer zugestimmt und nicht der Infusion von Kochsalz.
Ja.
Damit habe ich keine Rechtfertigung. Und damit ist es erstmal eine Körperverletzung. Das wäre der erste Schritt. Aber es wird noch schlimmer, denn Laura sagt uns, erzählt uns, wie es noch schlimmer wird.
Ja, die Steigerung einer Körperverletzung ist eine gefährliche Körperverletzung nach 224 StGB. Und da könnte zunächst in Betracht kommen, also wer die Körperverletzung durch Beibringung von Gift oder anderen gesundheitsschädlichen Stoffen. Da ist nun die Frage, ist eine Kochsalzlösung ein gesundheitsschädlicher Stoff? Nein, ist es nicht. Daniel hat es schon ein bisschen vorweggenommen vorhin. Also was heißt es nutzt nicht, kann man nicht sagen. Es ist schon manchmal hilfreich, wenn man in manchen Situationen ist so eine Kochsalzlösung ganz gut, aber es schadet vor allem nicht. Also es hat natürlich keinen Impferfolg, keinen Impfschutz, aber es schadet dem Körper nicht. Also es ist kein gesundheitsschädlicher Stoff. Und dann ist die Frage, also da fällt es raus und dann könnte man noch drüber nachdenken, ob die Körperverletzung mittels einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs beigebracht wurde, in dem Fall mit einer Spritze. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich die Definition aus dem Kopf kriege. Es ist ein anderes gefährliches Werkzeug, ist ein Gegenstand, der nach seiner objektiven Beschaffenheit und konkreter Art der Verwendung im Einzelfall dazu geeignet ist, erhebliche Verletzungen herbeizuführen. Ich glaube, so ungefähr war das.
Sogar mehr oder weniger wortwörtlich.
Ja, Mensch, ne? Wer hat wohl gerade gestern Strafrecht schon, geschrieben?
Wer von uns beiden muss noch mal Examen schreiben? Man merkt es. Scheiß Theorie, interessiert niemand. Ich kann die auswendig. Ja, sehr gut.
Ja, und da ist die Frage, kann ich das unter die Spritze subsumieren? Also kann ich sagen, Spritze ist in ihrer konkreten Anwendung dazu geeignet, erhebliche Verletzungen herbeizuführen? Ich tue mich ein bisschen schwer mit.
Aha, Na dann mal los.
Naja, also natürlich, also ich steche in die Haut, natürlich ist das eine Verletzung, die Frage ist aber, ob das ausreicht. Wahrscheinlich reicht es schon aus. Ich müsste in den Kommentar gucken, da steht es bestimmt drin.
Also ich glaube, das ist eine, du würdest sagen, aber wozu würdest du denn tendieren?
Naja, wenn ich darüber nachdenke, wie das ist, wenn ich eine Spritze kriege, dann ist der Eingriff doch relativ niedrigschwellig. Aber es muss ja auch nur geeignet sein. Es muss ja nicht so sein.
Und nach der Art der Benutzung im konkreten Fall. Setzen einer Spritze durch medizinisches Personal.
Ja.
Unter hygienischen Bedingungen, Piff und Papp. Ja, also ich... Als Verteidiger müsste man wohl so auf das Ergebnis kommen, das ist natürlich keine gefährliche Körperverletzung, aber mein Praxiskommentar wäre, glaube ich, wenn du eine Körperverletzung begehst und dabei eine Sache benutzt, die nicht deine Hand ist, dann ist es eine gefährliche Körperverletzung.
Außer es ist der Boden.
Außer es ist der Boden oder die Wand, ja, also das ist, oder der Bordstein.
Genau,
es
muss eine bewegliche Sache sein.
Genau, das war mal in der Staatsanwaltschaft der erste Kommentar zum Thema, wie Sie bitte Klausuren schreiben von meinem damaligen Staatsanwaltschaftsausbilder. Und wenn hier irgendjemand schreibt, der Bordstein könnte ein gefährlicher Gegenstand sein, dann fallen Sie durch. Alles klar, okay. Hintergrund ist, dass, muss jetzt vielleicht denen erklären, die nicht sich dieses Studium zu Ende gequält oder zumindest bis in das dritte oder vierte Semester gequält haben. Werkzeug, ja. Werkzeug ist beweglich. Ja, also das ist einfach eine lange Feststellung, die schon ein bisschen da ist, das muss ich einfach merken. Und eine Wand kann ja im Zweifel viel, wenn ich jemanden gegen die Wand haue, ja, kann das ja viel, viel schlimmere Schäden verursachen, als wenn ich ein Stück aus der Wand herausbreche und dann auf denjenigen einhaue. Ja, das ist ja eine Frage, wie ich das halt mache. Und nichtsdestotrotz ist das Verwenden eines Werkzeugs jetzt immer voraus, dass ich erst ein Stück von der Wand abbreche und dann bewege und nicht einfach das Opfer gegen die Wand bewege.
Das kann dann was anderes sein.
Vielleicht. Ja, kommt man dann zu, was das alles ist, und man kann genauso hart bestraft werden am Ende, aber erstmal ist ja die Frage, oder sogar härter, die Frage ist ja erstmal, wo befinden wir uns jetzt hier, auf welcher Baustelle, und in dem Fall links. Ja, also ich glaube, dass es ein gefährliches Werkzeug am Ende ist, weil es halt was,
also ja, es wird wahrscheinlich
mit einer Handvoll, also die Frage ist ja, ist es einfach gefährlich, wenn ich eine Handvoll Kochsalzlösung habe, so 3 Milliliter sind das, glaube ich, oder 2,25, ja, kann ich in der Hand habe, ja, wird es jetzt dadurch gefährlicher, dass ich das auf eine Spritze aufziehe oder nicht? Mhm. Da würde ich schon sagen, oh ja, schon. Ne? Aber das wird schon gefährlicher, da jetzt schon Gehör, sonst könnte ich dich einfach so push mit dem bisschen Kochsalz. Deswegen glaube ich schon, dass es eine gefährliche Körperverletzung ist in dem Fall.
Ja.
So, es gibt noch 3 andere Varianten, die sind aber alle Quatsch. Mittels eines hinterlistigen Überfalls ist es vielleicht heimtückisch wie im Mord, aber
du hast auch, es ist kein hinterlistiger Überfall. Heimtückisch und hinterlistig ist auch nicht das Gleiche.
Genau, das war eigentlich das Ziel. Aber ich mag, wie du Nein sagst. So, auf jeden Fall mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich. Nein, es weiß ja kein anderer, was gerade läuft.
Lass mich das mal kurz erläutern beim hinterlistigen Überfall. Das ist die Definition ist planmäßig die wahre Absicht verdeckend. Also ich täusche vor, ich mache das und das, bin besonders gehe besonders freundlich irgendwo rein, um dann jemanden zu überfallen, weil er sich eines Angriffs nicht versieht, weil er denkt, ich bin ja so freundlich gewesen.
Wie zum Beispiel, wenn man sich planmäßig, da kommen wir nachher nochmal drüber, planmäßig in einem Impfzentrum versteckt, um gar nicht zu impfen.
Ja.
Oha, die Frau hat echt Probleme. Also, egal. So, mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich nein und mittels einer lebensgefährdenden Behandlung. Es ist Kochsalz und die Lebens, deswegen nicht. Und vor allen Dingen ist die lebensgefährdende Behandlung, jetzt können wir auf die Idee hin, ja, die Behandlung, das Ausbleiben der Behandlung. Also du kriegst keinen Impfstoff und das ist dann für, das waren damals noch Prio 2, also Leute irgendwie über 70 oder, ja, ich glaube über 70,
ja, genau.
Das bedeutet aber, die lebende Behandlung ist halt nicht das Ausbleiben einer Behandlung. Ne? So nach dem Motto, ich behandle sie nicht. Das
ich wollte gerade sagen, kann das nicht über Unterlassen laufen?
Ja. Nee.
Nein, ich glaube, das geht nicht.
Also, das fände ich mich mal. Also, ich müsste jetzt nur mal 2 Sekunden überlegen, nicht, aber mit Unterlassen kommst du, glaube ich, nicht zum Ergebnis. Also, was gibt's dafür? 6 Monate bis zu 10 Jahren Freiheitsstrafe in minderschweren Fällen. Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren. Minderschwere Fälle sage ich heute nichts mehr zu. Minderschwere Fälle ist, wenn das Gesamtbild von dem, alles, was passiert, so eine besonders niedrige Sache ist. Ich glaube aber, das Problem dadurch, dass dieser besondere Vertrauensbruch in so einer Pandemiesituation im Impfzentrum schließt einen minderschweren Fall aus, auch wenn man natürlich versuchen könnte, als Verteidiger das herbeizureden. So, die zweite Version, das wird irgendwie nicht so ganz klar. Die evangelische Presseagentur hat das irgendwie, finde ich, nicht immer noch nicht aufgeklärt. Wäre, sie hat nicht Kochsalz verspritzt, sondern sie hat, ich glaube, auf diese zweite Version, das jetzt, wenn man sich nachher mal den ganzen Struktur anguckt, das ist wie so eine Klausur. Erstens, zweitens, drittens. Ich habe auch noch eine Zusatzfrage. Ja, also das ist häufig bei Jura, also bei kleineren Jura auch mal so. Erstens, glauben Sie das? Zweitens, was ist das? Drittens, das? Und zack, jetzt noch eine Zusatzfrage. Die zweite Version ist, sie spritzt jetzt, das fällt ihr wieder runter und jetzt versucht sie das mit Resten aufzuarbeiten, weil das wissen wir irgendwie, diese, wenn man sehr, sehr gut ist und sehr gute Spritzen vor allen Dingen hat, die dann auch schnell Mangelware waren, dann kriegt man aus diesen Spritzen quasi, aus diesen Ampullen noch eine weitere Dosis raus. Ja, das hat
6
man dann
statt auch 5,
zugelassen.
Glaube ich.
Genau, da sind schon 6, ich dachte sogar 7 zum Teil. Egal, ja, also gehen wir mal davon aus, also sie versucht jetzt irgendwie mit Resten oder sie streckt so ein bisschen, so nach der Motto, wenn ich da so einen Millimeter weniger habe, dann kann ich noch, ne, 20 Mal, zack, habe ich eine neue. Also irgendwie versucht sie jetzt, das aufzufüllen. Oder aber, das wird nicht so ganz klar, vielleicht hat sie auch einfach mit Kochsalz verdünnt, so nach der Motto, dann kriegst du halt nur eine halbe Dosis. Ja, das ist halt auch wieder eine Körperverletzung, weil du nicht das kriegst, was du willst. Gefährliche Körperverletzung, da will Laura noch was zu sagen.
Durch Beibringung von Gift oder anderen gesundheitsschädlichen Stoffen. Daniel hat mir hingeschrieben, die Reste sind nicht zugelassen, waren dann aber zugelassen. Ich weiß nicht, ob sie zu dem Zeitpunkt schon zugelassen waren, Reste zu verimpfen.
Und das wäre die Frage.
Fraglich ist aber trotzdem, ob das gesundheitsschädlich ist.
Ja. Die Frage,
also auch
die
wenn, ich, ist,
wenn du irgendwelche Mischungen herstellst, ob man dann nicht irgendwann sagen kann, naja, du kriegst halt irgendwas gespritzt.
Ja, aber das muss ja trotzdem gesundheitsschädlich sein.
Ja, ich glaube, am Ende wird einem nicht gelingen, diese Gesundheitsschädlichkeit nachzuweisen. Nee, denke ich nämlich auch. Ganz spannend. Und außerdem auch ein bisschen egal, weil es geht ja nur um Strafmaß. Ein anderes gefährliches Werkzeug wurde immer noch benutzt.
Ja.
So, das zur zweiten Version. Also auch nicht besser oder schlechter. Jetzt wird's abstrus und das ist jetzt das, wo sich die politische Diskussion offensichtlich im Landkreis Friesland gerade so richtig auflädt. Die dritte Version ist, es gibt den Verdacht, dass es dass sie tausende Impfdosen nicht aufgezogen hat. Soll heißen, in nicht nur 6 Fällen oder wenn es bei den Ampullen waren, 36 Fällen, sind Leute nicht geimpft worden, sondern die sitzt da halt und sagt, hier sind 1000 Dosen, zieh die mal auf. Dann sagt die, ja, da kommen wir doch zu, irgendwas anderes macht sie mit den Impfdosen. Und jetzt zieht sie 1000 mal Impfstoff, Kochsalzlösung auf, ja, und legt die halt hin und die Ärzte sagen, ja, vielen Dank, ich verspritze die jetzt, zack, zack, zack. Und am Ende geht Opa nach Hause und sagt, ja, ich bin jetzt geimpft worden, super, und siehe da, zack, keine Impfung. So. Und wenn du richtig gekniffen bist, kommst du wieder, kriegst wieder so eine falsche Impfung. Also gibt auch noch Leute, die denn gar nicht geimpft werden, nicht nur einmal. So, und dazu gibt es wohl Rumgeschwurbel, nenne ich das jetzt mal, auf Facebook. Was meine ich damit? Also sie hat wohl Corona-Politik-kritische Posts bei Facebook verschickt und soll auch an eine Kollegin, die gleich nochmal in der Zusatzfrage eine Rolle spielt, an eine Kollegin wohl auch irgendwie so Corona gibt's gar nicht Quatsch per WhatsApp verschickt haben. Und da geht jetzt in der Politik und auch bei der Polizei gehen halt alle Warnleuchten an. Das ist jetzt der große Verdacht und deswegen großer Skandal. Die Befürchtung ist, dass quasi ein Impfgegner oder in dem Fall eine Impfgegnerin quasi sich reingeschlichen hat in ein Impfzentrum und da Schlimmeres zu verhindern aus Sicht der Impfschwurbler. Also wer mal den Kopf schütteln und kotzen möchte, kann ich empfehlen. Bei Twitter oder sonst wo gibt es Leute, die zurzeit halt verbreiten, also Mitte September sind die Hälfte der Geimpften in Deutschland tot. Mitte September wird man dann halt sagen, naja, das ist jetzt irgendwie so.
Also wenn ihr noch Sachen was halt tun wollt, dann macht's jetzt.
Genau, also jetzt aber schnell, genau. Und dann, ich sage aber jetzt schon, Verteidigungsstrategie zu sagen, ich habe wenn wir Mitte September zusammen beim Haftrichter sitzen und die Verteidigung ist, ja, ich dachte, wir sterben eh alle, deswegen habe ich das und das und das gemacht.
Wird nicht funktionieren. Nicht klappen.
Könnt ihr nicht klappen zu sagen, okay, ja, dann Irrtum, dann geh nach Hause. Ne? Wir sehen uns in 2 Wochen vorm Amtsgericht. Das wird nicht funktionieren. Also, Spaß zur Seite, dass also jemand da reingeht und sagt, naja, diese Impfung ist schädlich, deswegen muss ich jetzt helfen und ziehe nur Kochsalz auf. Das wäre genauso wie oben eine gefährliche Körperverletzung. Spannend wäre nochmal, was dann eigentlich mit dem Impfstoff passiert ist.
Das habe ich mich mir auch
gedacht. Ja, gießt die eigentlich dann jeden Tag da 1000-mal lebensrettende Impfstoffe in den Gulli, ja, verkauft sie spannenderweise einfach an andere Leute, das wäre das Allerschlauste, oder was macht sie damit, ne?
Ja.
Also, das ist natürlich, nochmal, da kommt also eine zusätzliche Strafbarkeit dazu, weil sie natürlich irgendwas mit diesem Fläschchen macht. Sie kann die ja nicht zurücktragen, weil dann sagt ja irgendwann einer, ey, sag mal, warum impfen wir hier eigentlich jeden Tag 1000 Leute mehr, der Impfstoff wird nicht weniger. Das war ja gerade zu Beginn, als das so noch ein Mangel war. Jetzt wird das auch ein bisschen lockerer überlaufen. Aber gerade zu Beginn, als das ja so ein weltweit begehrter Superstoff war, war das natürlich sicherlich eher eine Sache, wo die Leute massiv drauf geachtet haben. Und das.
Jo. Hast du irgendwie rausfinden können, wie es jetzt zu diesem Twist kam, dass man davon ausgeht, dass es tausende Impfdosen sein können? Liegt das nur an ihren Facebook-Aussagen?
So richtig, weil man die Akten ja nicht hat. Sonst könnten wir auch nicht drüber reden, ne? Das war nur so Sache. Wir hatten neulich mal eine Zuschrift, könnt ihr mal über den und den Fall reden, Daniel? Da habe ich dich ja in der Presse mitgesehen. So, aber vielleicht, ne, dann sag ich so, nee, können wir nicht, ciao. Also, ne, das ist ja die Sache, ne, wenn Laura oder ich an irgendwas arbeiten, können wir halt nicht drüber reden. Oder erst nach Rechtskraft und dann auch nur unter anderen Vorzeichen. Also, den Fall haben wir, also ich hab das im Prinzip so verstanden, dass zusammen mit der Zusatzfrage, die ich jetzt mal kurz vorstelle und dann beantworte ich das. Also, Zusatzfrage, diese Krankenschwester soll nicht nur rumgeschwurbelt haben bei Facebook und bei WhatsApp, sondern sie soll auch eine Kollegin gebeten haben, sie bitte nochmal zu impfen unter der Hand. Da gab es wohl auch, wenn ich es richtig verstanden habe, schon quasi eine entsprechende ausrangierte Spritze.
Also die Krankenschwester wollte nochmal geimpft werden.
Die Krankenschwester, und das ist quasi der Plot-Twist, geht zu der Kollegin, also die Krankenschwester muss sich im, also die Krankenschwester wird automatisch geimpft im Impfzentrum. Ja, genau. Ne? Also ja. Das ist so, die Leute, die im Impfzentrum gearbeitet haben, waren Prio 1. Die haben quasi, ja, bevor du der Oma, ja, der 99-jährigen Oma die Spritze gegeben hast, kriegst du selber eine Spritze. Damit du halt in den nächsten Monaten funktionieren kannst und nicht gleich erstmal alle Omas krank hast. Und da diesen Impfschutz hat sie wohl nachgewiesen, sowohl durch einen Ersatz, eine Ersatzbescheinigung, hier, ich bin geimpft worden, als auch durch einen Impfausweis. Ja. So. Und jetzt kommt sie aber und sagt, hier, guck mal, kannst du mir diese Spritze geben? Mhm. Und dann sagt die, nein, warum? Du bist doch geimpft. Ja, okay, dann bla bla bla. So. Und jetzt diese Sachen, also Geschwurbel, sie weist was nach und sie hat irgendwo offensichtlich eine Spritze her, die sie gar nicht haben sollte, weil, ne, ja, wo kommt denn jetzt diese Spritze her mit dem Impfstoff? Diese Gesamtgeschichte scheint sich jetzt so weit zu verdichtet haben, dass es den Verdacht gibt, es könnte bei 10.000, das ist wohl so eine Zahl, also man hat wohl die Dienstpläne jetzt ausgewertet, bei ungefähr 10.000 Fällen Unregelmäßigkeiten geben. Weshalb man denen jetzt die dritte Impfung erstmal anbietet, ja, um zu sagen, Freunde, wir wissen nicht, was schiefgelaufen ist. Im Zweifel holt ihr euch jetzt nochmal eine Runde BioNTech, wir haben es gerade, ja. Das ist besser, aus Versehen das dritte Mal geimpft worden zu sein, als gar nicht oder nur einmal geimpft worden zu sein und sich den Scheiß zu fangen, ne? So. Und daraus scheint dieser Twist zu sein. Und wenn du natürlich 10.000 Leute nochmal einlädst, um zum Impfen zu kommen, dann geht natürlich bums die Deutschland- oder europaweite Berichterstattung los.
Ja.
So, aber nochmal kurz zurück zu unserer Zusatzaufgabe, ne? Also in Strafrechtsklausuren oder auch in anderen Klausuren im Studium gibt es manchmal so drei Variationen eines Falls und dann noch eine Zusatzfrage. Die Zusatzfrage lautet im Prinzip, was ist das? Und ist relativ einfach, wer einen gefälschten Impfpass oder einen falschen Impfpass, der also gezielt verändert wurde oder speziell dafür hergestellt wurde, dass er irgendwas zeigt, was nicht das, dann ist das eine falsche Urkunde und Verwenden einer falschen Urkunde ist nach 267 StGB strafbar. Und je nachdem, wie die Fallkonstellation genau ist, könnte es auch die Fälschung von Gesundheitszeugnissen sein, 277. Der ist nochmal verändert worden im Rahmen der Pandemie. Wer der ihm nicht zustehende Bezeichnung als Arzt oder eine andere approbierte Medizinalperson, schön, oder unberechtigt unter dem Namen solcher Personen ein Zeugnis über seinen oder eines anderen Gesundheitszustands ausstellt oder ein derartiges echtes Zeugnis verfälscht und davon zur Täuschung von Behörden oder Versicherungsgesellschaften Gebrauch macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Je nachdem, was sie da gemacht hat und was hier nachzuweisen ist, ist das also auch noch eine Strafbarkeit. So. Mhm. Da ist natürlich, also das ist jetzt wohl häufiger so. Das schwappt so auch langsam an unseren Kanzleiantrag ran. Dieses Verkaufen und Benutzen von gefälschten Impfausweisen, die sind auch wahnsinnig teuer. Ein richtig gut gefälschter Impfausweis kostet mehr als 1.000 Euro. Ja? So, und wenn du dann noch einen Impfausweis haben willst, wo quasi die letzten Jahre auch was drin ist, damit es nicht so auffällt, ja, dann bist du bei 3.500 Euro. Mhm. So, Vorsteuer, Nachsteuer ist egal, weil schwarz, ja. Also, 3.500 Euro für was du umsonst an jeder Ecke kriegst. Ich verstehe es noch nicht, aber ich habe doch Informationen, dass es dort einen Markt gibt. Also, es gibt Leute, die damit gerade ganz gut Geld verdienen. Und das ist schon absurd. Gut, kommen wir zu den Folgen. Für die Körperverletzung, Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren. Wir gehen davon aus, es ist eine gefährliche Körperverletzung, Freiheitsstrafe pro Fall, 6 Monate bis zu 10 Jahren. 6 Ampullen oder eine Ampulle ist die Frage. Also wir gehen davon aus, entweder gefährliche Körperverletzung in 6 Fällen oder 36 Fällen. Wir lassen jetzt mal diese Mega-Normal raus, ne? Also wenn die das in 10.000 Fällen gemacht hat, dann sage ich gleich nochmal dazu. So, im besten Fall 6 Mal, also das würde bedeuten, 6 Monate Mindeststrafe, wie gesagt, minderschwerer Fall, den würde ich hier nicht sehen, den kann sie nicht vorbringen, ich habe hier irgendwie eine besondere Verantwortung, ja, und so weiter. Das müsste man als Verteidiger mal gucken, was da, welcher Zwangslage sie war und dass sie das alles gleich zugegeben hat und so, kann man nochmal gucken, aber je nachdem. Aber da wird man wohl von ausgehen müssen, dass der minderschwere Fall hier nicht zum Anschluss, das ist aber sowohl bei 6 als auch bei 36 Fällen, ist der minderschwere Fall hier vielleicht gar nicht so entscheidend. Im besten Fall gibt's also 6 Monate als erste Freiheitsstrafe und dann gibt's diese alte Rechnung immer die Hälfte drauf. Das funktioniert immer natürlich nur begrenzt bei so vielen Fällen. Aber ich sag mal, 6 Monate plus 3 Monate plus 4 mal 3 Monate wären in dem Fall 1 Jahr, 9 Monate Freiheitsstrafe für die 6 Fälle. Das müsste auch ein harter Staatsanwalt so beantragen. Da könnte man also als Verteidiger, 9 Monate oder 1 Jahr beantragen und das irgendwie verschwurbeln, sei schon erklären. Also Freiheitsstrafe im bewährungsfähigen Bereich würde ich auf jeden Fall auch bei, sowohl bei 6 als auch 36 Fällen, das ist erreichbar. Also ne, mhm. für die, die das nicht wissen, bis zu 2 Jahre Freiheitsstrafe geht es eine Bewährung möglich. 2 Jahre, 1 Monat Freiheitsstrafe, keine Bewährung mehr möglich. Und eine Bewährung, je nachdem, wie krass die jetzt abstürzt, die wird jetzt gerade europaweit irgendwie gehatet. Namentlich oder bildlich ist sie, soweit ich das weiß, nicht bekannt.
Sie wird bestimmt auch gefeiert. Bei Telegram.
Ja, wird sie auch. Also ich habe einen Artikel dazu gepackt vom Cicero. Es gibt tatsächlich Leute, die sie als Heldin bezeichnen. Also, aber lange Rede, kurzer Sinn, je nachdem, wie krass sie sich da jetzt falsch verhält oder wie sie abstürzt. Also wenn sie jetzt halt noch 5 andere Straftaten begeht aufgrund dieses Absturz, dieses Entlassung und so weiter und dieses Verfahren, dann hat sie keine Chance. Wenn sie jetzt aber irgendwo anders einen Job findet, zum Job kommen wir gleich nochmal. Mhm. Dann hat sie auf jeden Fall bei diesen beiden Variationen 1 und 2 eine erhebliche Aussicht darauf, mit einer bewährungsfähigen Strafe rauszukommen. Also wenn die jetzt in die Kanzlei kommt, würde ich sagen, das kriegen wir hin mit 2 Jahren. Ne? Also sie rudern jetzt mal zurück, wir reden mal, hör mal auf, mit der evangelischen Presseagentur zu reden und machen das direkt mit der Staatsanwaltschaft aus und schreiben vielleicht nochmal einen Brief an den Landrat, wo sie eidesstattlich irgendwas versichern. Das hat zwar keine Wirkung, aber damit die zumindest aufhören, so Panik zu schieben. Ja. Und dann müssen wir es angucken. Ne? So, und dann ja, wenn man natürlich 10.000-fach das hat, dann könnte das unter Umständen, weil das so ein krasser Eingriff ist, da muss man, glaube ich, ganz schön rudern für die bewährungsfähige Einsatz, für die bewährungsfähige Strafe. Ne? Also da würde ich mir auf den ersten Blick jetzt nicht sicher sein, dass das auch am Amtsgericht angeklagt wird. Das könnte also auch am Landgericht angeklagt werden und sicherlich am Schöffengericht. So, was droht der guten Frau noch? Es droht ihr ein Berufsverbot nach § 70. Da wird 1 Jahr bis zu 5 Jahre oder für immer ein Berufsverbot ausgesprochen. Man darf dann also nicht mehr arbeiten in dem Beruf, in dem Fall Krankenschwester, Gesundheitsversorge, wenn die Gesamtwürdigung des Täters und der Tat die Gefahr erkennen lässt, dass er bei weiterer Ausübung des Berufs, Berufszweigs, Gewerbes oder Gewerbezweigs erhebliche rechtswidrige Taten der bezeichneten Art begehen wird. Also hier dürfte es drauf ankommen, ob das diese auch wieder so Runterfallgeschichte oder diese 10.000er-Geschichte ist. Und dann halt, wie wahrscheinlich ist das, dass die das nochmal macht, ne? Also die entscheidende Frage ist ja, die wird ja jetzt morgen nicht im nächsten Impfzentrum nochmal 10.000 Sachen machen. Da ist vielleicht sogar diese Ursprungsgeschichte, mir ist das runtergefallen und ich habe das vertuscht, schlimmer. Ja. Ne? Weil, was bedeutet das denn, wenn Krankenschwestern sowas vertuschen oder ein Krankenpfleger? Ja, also dann, wenn du sowas vertuscht, was passiert eigentlich, wenn du bei einem Krebspatienten da irgendwas verdirbt? Ja, und dann kriegt er halt seine Chemo nicht mehr oder weiß der Teufel was. Also egal was, dass Fehler passieren, auch in Krankenhäusern, ist ja nun bekannt, ja, leben ganze Rechtsanwaltskanzleien von. Aber man muss halt dann irgendwann sagen, ey, mir sind hier gerade 6 Ampullen runtergefallen, es können 36 Leute heute nicht geimpft werden. Bitte lasst mich nicht, dann hätte ich eine Abmahnung und kriegt halt weiterarbeiten können, ja, wenn das eigentlich passiert.
Genau.
Gut, also könnte sein, dass es sogar schlimmer ist. So, also das Berufsverbot, das, da glaube ich, dass das kommt. Und ich glaube, die kriegt eine Bewährungsstrafe am Ende. Vielleicht sogar im Strafbefehlsverfahren, wenn der Verteidiger geschickt agiert. Das wäre nämlich möglich, wenn das alles nicht so dramatisch ist, würde ich sagen. Mensch, komm, lass 1 Jahr Freiheitsstrafe machen, fette Bewährungsauflage und gut ist. Das könnte sogar klappen, wenn es richtig gut läuft. Ich habe euch ein paar Zusammenfassungen in die Shownotes, die packt Laura, die Shownotes gepackt. Jo. Was sagst du dazu, Laura?
Ja. Naja, ist nicht so geil. Ich meine, ich glaube, du hast es gar nicht richtig mit der Kausalität, hast du gar nicht richtig angesprochen, ne?
Das habe ich übersprungen.
Ja, naja, der Punkt ist, was wollte ich denn jetzt sagen? Naja, also du wirst wahrscheinlich nicht nachweisen können, dass jemand ihretwegen gestorben ist, weil er keinen richtigen Impfstoff hatte. Ich finde es trotzdem, also von der Vorstellung schon echt problematisch, weil natürlich ist das schlimm, wenn das grundsätzlich jemanden betrifft, der gern geimpft werden möchte, aber da das nun mal wirklich eine sehr gefährdete Gruppe war, die zu diesem Zeitpunkt geimpft worden ist, finde ich die Vorstellung schon schwierig, dass da vielleicht, du wirst es nicht nachweisen können, aber dass da vielleicht auch Menschen zu Schaden gekommen sind durch diese fehlerhafte Impfung.
Ja, da, genau, also habe ich vorhin bei der dritten Version übersprungen. Gehen wir mal davon aus, die 36 Leute, die da falsch geimpft wurden, kommen wieder und sagen, ich brauche noch eine Impfung, dann sind die wohl nicht dran gestorben. Die Frage ist aber tatsächlich, wenn es 10.000 sind, dann ist es einfach unwahrscheinlich, dass von 10.000 Leuten niemand stirbt an Corona. Ja. So, also irgendwann ist dann halt, insbesondere wenn das alles noch die Ü70 sind. Und dann hast du genau das beschrieben. Dann verursacht sie eigentlich kausal den Tod, aber nur eigentlich. Weil als Verteidiger wirst du jetzt sagen, naja, jetzt beweisen Sie mir doch mal, dass diese Person auch mit einer Impfung gestorben wäre. Oder nicht gestorben, dass diese Person mit Impfung nicht gestorben wäre. Und dafür sind solche medizinischen Abläufe und solche chaotischen Abläufe wie so eine Pandemie nicht geeignet. Deswegen glaube ich, am Ende wird man sie nicht wegen einer, also fahrlässigen Tötung schon gar nicht. Die Frage wäre ja, ist das ein Totschlag? Ne? Und dann wird es aber schnell zum Mord, weil da sind so ein, zwei Mordmerkmale drin, also heimtückisch, also aus niederen Beweggründen. Großen Ausmaß könnte man auch überlegen, wenn ich so 10.000 Spritzen falsch setze, dass ich dann irgendwie einen Schaden, ja. Dass ich dann, ne, nicht, wie heißt es, nee, großen Ausmaß ist der falsche Begriff, na, wie heißt es denn? Ah, toll, Bronchos kennt die Mordmerkmale nicht auswendig. Ich bin gerade gemeingefährliches Mittel. Ja. Ne? Also, ob sie mit einem gemeingefährlichen Mittel gearbeitet hat, das wäre natürlich schon mal ganz schön erheblich. Ne? Ja. So, vollkommen egal, habe ich auch nicht zu Ende gedacht, diese Sache, weil du kommst über die Kausalität nicht raus. Also Kausalität bedeutet, es muss nachgewiesen sein, dass die Handlung, die Tathandlung, ich gebe hier nur Kochsalz, dazu führt, dass am Ende jemand in diesem Fall stirbt. Ja. Und da darf halt keine Unwägbarkeit sein. Das muss so sein, weil ich den 20 Kilo Amboss aus dem Fenster werfe, fällt der unten auf die Straße, weil der auf die Straße fährt, bremst der Fahrradfahrer und stürzt sich zu Tode. Ja, so eine Kausalität muss das sein. Also muss ich sagen, der trifft sich auf den Kopf, aber das fällt dahin, bam, und der muss bremsen und dann ist er halt tot. So. Und das funktioniert hier halt nicht, weil es gibt halt zu viele Sachen. Erstens kannst du mit der Impfung immer noch sterben. Ne?
Das ja, ist halt so. Die Immunantwort bei Älteren ist ja auch nicht ganz so gut. Also,
genau, also da würde man wohl am Ende nicht dazu kommen mit der Kausalität. Nee,
aber die Vorstellung ist trotzdem nicht gut. Also wenn, ne?
Dass die wohl erheblich Schuld auf sich geladen hat, wird sie wohl selber hoffentlich raffen, wenn sie nicht total im Kaninchenbau, der verschwunden ist.
Ja. Gut.
Also, für andere Leute ist sie eine Heldin. Für irgendwelche Schwurbler, zieht euch den Artikel von Cicero rein. Ich finde die juristisch bedingt geeignet, weil irgendwo gibt es ja mehrere Jahre Haftstrafe. Also jeder nicht. Ja, also die wird mit ein bisschen Glück, kommt die gar nicht, sieht die Gefängnis gar nicht von innen, wenn sie nicht vollkommen bescheuert ist und bescheuert verteidigt
wird. Apropos Gefängnis von innen sehen.
Ja.
Der BGH hat gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen kann, ich war überrascht. Ich glaube, ich war gar nicht überrascht. Ich fand es aber gut, dass es jetzt endlich soweit war. Der BGH hat gesprochen, und zwar zum NSU. Wir erinnern uns, nationalsozialistischer Untergrund hat 10 Menschen, glaube ich, umgebracht. Bis auf eine junge Frau mit nicht urdeutschen Wurzeln, sagen wir es mal so, hat mehrere Bombenanschläge verübt, und es gab ein ganz, ganz langes Verfahren. Ich glaube, das wissen eigentlich auch alle, die diesen Podcast hören, und kam im Juli 2018 dann zu einer Verurteilung von 5 Personen, meine ich. Die bekannteste daraus ist Beate Zschäpe. Beate Zschäpe wurde damals verurteilt, hat eine lebenslange Freiheitsstrafe bekommen mit besonderer Schwere der Schuld wegen Mordes, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und schwerer Brandstiftung. Und der BGH hat gesagt, ja, das bleibt so. Daniel lacht.
Eigentlich hat der BGH gesagt, nein, geht mal weg mit euren Revisionen.
Ja, ja, genau, aber... Du bist ja blöd, wirklich.
Ja, sicher.
Also, sowohl Beate Zschäpe als auch 3 andere, zu denen ich gleich komme, hatten gegen ihre Urteile Revision eingelegt. Deswegen lag das Ganze beim BGH. Und wollten das ändern, hätten gerne ein anderes Urteil, ein anderes Strafmaß gehabt. Und bei Beate Zschäpe war es besonders spannend, weil sie als Mittäterin durch das Gericht in München damals qualifiziert wurde, obwohl sie wohl nachweislich an keinem der Tatorte mit dabei war, sondern dass durch ihre beiden Männer, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos, begangen wurde. Aber in dem damaligen Urteil hat man eine Mittäterschaft angenommen, weil sie dann doch so in die Abläufe mit eingebunden war, dass die Taten sonst nicht funktioniert hätten. Daniel?
Genau, vielleicht nochmal der Unterschied zwischen Mittäter und Gehilfe. Mittäter ist der, der die Tat als eigene will. Also, ne?
Ja.
Ich bin der Hintermann, Jungs, fahrt mal los, bringt Leute um. Ja. Gehilfe ist. Ich finde das vielleicht gar nicht so richtig, was sie so machen mit diesen Mordgeschichten. Aber ich helfe ihnen halt, indem ich zum Beispiel den Haushalt führe, diverse Vor- und Nachbereitungen mache. Aber so meine Tat das nicht. Und da hat man schon gesagt, also da ist die Formel, da hat das, der OLG hat, der OLG, das Oberlandesgericht, das OLG hat entschieden, dass sie davon ausgehen, dass Cepe quasi wie eine Täterin vor Ort gehandelt hat, nur dass sie halt nicht vor Ort war, sondern nur geholfen. Also geholfen hat, dass die vor Ort funktionieren können.
Genau.
Nicht nur geholfen. Sie wollte es auch. Ist schon schwierig zu probieren.
Wäre sie eine Gehilfin gewesen, wäre das ein anderes Strafmaß gewesen. Genau. Und der BGH hat jetzt gesagt, das Strafmaß bleibt so. Und sieht auch die Mittäterschaft als gegeben an. Es gab dann noch den Angeklagten oder den Verurteilten dann Wohlleben. Der hatte 10 Jahre bekommen wegen Beihilfe zum Mord in 9 Fällen. Davon hatte er schon, als das Urteil kam, 6 Jahre und 8 Monate abgesessen im Zusammenhang mit der Untersuchungshaft, wurde im Juli 2018, als das Urteil dann fiel, aus der U-Haft entlassen, weil man sagte, der hat jetzt schon irgendwie 2 Drittel von diesen 10 Jahren, die wir ihm gerade gegeben haben, abgesessen, wird ja wohl nicht mehr flüchten. Auch das Urteil hat der BGH gehalten. Das heißt, der müsste jetzt wieder einsetzen, ne?
Nee. Das hast du an der Stelle vielleicht falsch verstanden.
Nein.
Der ist der Haftbefehl, aber der hat doch hat er 2 Drittel bekommen, oder nicht? Der hat doch seine Aussetzung der Strafe zu 2 Drittel bekommen.
Das habe ich so nicht gelesen.
Also ich habe das so verstanden, jetzt hat Laura das vorbereitet und ich möchte nicht beschwören, dass ich das nicht falsch verstanden habe, sondern Laura das verstanden hat. Aber eigentlich ist es so, wenn du eine Strafe bekommst, also wenn du in Deutschland ins Gefängnis kommst, da gibt es 3 Möglichkeiten, 4 Möglichkeiten, wie du rauskommst. Tod, Flucht, lassen wir mal kurz raus, ja. Die eine Variante ist, du sitzt es komplett ab. Du bekommst also 10 Jahre und du gehst rein und dann sagt der freundliche Justizbeamte, der deinen Vollstreckungsplan macht, du sitzt jetzt 10 Jahre im Gefängnis und wir ciao in 10 Jahren. Du kannst aber an 2 Stellen Anträge stellen, um rauszukommen. Einmal nach der Hälfte der Zeit, die sogenannte Halbstrafe, und nach 2 Drittel der Zeit, die sogenannte Zweidrittelstrafe.
Ja, das und ich weiß meine, ich alles.
Bei Wohlleben, ich erzähle auch nur, dass du nebenher gerade es googeln kannst, nochmal, wie es war bei Wohlleben. Und bei 2 Drittel, dass du das weißt, wir machen ja nicht den Podcast, dass du das lernst.
Nicht?
Das ist ja so, nicht? Ich komme hierher, um was zu lernen. So ein Quatsch. Also, und ich meine, das Wohlleben nach 2 Drittel, dass er also verurteilt wurde, deswegen zu 10 Jahren. Und da, jetzt sagt das Gericht, okay, du musst 10 Jahre ins Gefängnis. Wir haben nochmal in unsere Akten geguckt. Du hast 2 Drittel ja schon abgesessen. Nämlich 6 Jahre, 8 Monate oder was auch immer. So, das heißt, wir erlassen jetzt folgenden Beschluss. Wir heben den Haftbefehl auf, den Untersuchungshaftbefehl. Das heißt, du musst nicht mehr weiter in Untersuchungshaft sein. Und für den Fall, dass es rechtskräftig wird, erlassen wir folgenden Beschluss. Du darfst jetzt nach Hause gehen. Ja, deine Reststrafe wird wieder zur Bewährung ausgesetzt. Dann kriegst du die Reststrafe zur Bewährung. Bedeutet, du darfst...
Nein, du hast zu Unrecht. Also du hast zum...
Lass mich das...
Nein, du hast nicht ganz Unrecht. Die haben ihn aus der U-Haft entlassen, weil das Urteil ja noch nicht rechtskräftig war. Weil der BGH... Also der saß 6,5 Jahre in Haft, in U-Haft. Dann hat das OLG gesagt, darfst jetzt erstmal raus, weil du hast ja schon 6,5 von diesen 10 Jahren abgesessen und das Urteil ist ja noch nicht rechtskräftig. Und es fehlen noch 3 Jahre und wir gehen nicht davon aus, dass du dich jetzt vom Acker machst. Das Urteil ist jetzt rechtskräftig, weil der BGH gesagt hat, die 10 Jahre werden gehalten. Es kann aber passieren, da hast du nicht Unrecht, dass er jetzt nicht, also es kann passieren, dass er nochmal reingeht. Es kann aber auch sein, dass man jetzt sagt, okay, du hast ja schon 2 Drittel abgesessen und deswegen musst du jetzt nicht nochmal rein, sondern wir setzen das zur Bewährung aus.
Alles klar, dann entschuldige ich mich, du hast es richtig verstanden, ich habe es natürlich falsch verstanden. Ich dachte, der kommt raus wegen Zeit, der hat schon seine 2 Drittel jetzt. Also kann er noch kriegen, aber ich dachte, er hat sie schon.
Aber es ist doch gut, dass wir das nochmal klargestellt haben.
Gut, also, ne, nochmal das Kritzeln. Sollte das so klappen, dann kriegt er jetzt einen Beschluss, kriegt Bewährung, ja, wieder Bewährungsbeschluss.
Ja.
Würde bedeuten, er darf raus, 5 Jahre lang durch die Gegend laufen. Wenn er in der Zeit was anstellt, wird die Bewährung widerrufen, dann muss er die Reststrafe absitzen, die restlichen 3 Jahre. Wenn er die Bewährung durchhält, 5 Jahre lang, ist alles weg. Das ist jetzt bei 3 und 5 eine ganz schön harte Kiste, so Mensch, 5 Jahre nichts machen, für 3 Jahre nicht rein. Das geht aber auch bei 6 Monaten Freiheitsstrafe, die man kriegt, und dann geht man nach 4 Monaten wieder raus und schleppt dann 5 Jahre lang noch diese 2 Monate mit sich rum. Ne? Ja. Also das ist ein ganz normales Verfahren. Haben wir halb und 2/3 Strafe schon mal besprochen?
Ja.
Cool. Dann hört euch die Folge an, ich weiß nicht welche.
Gut, machen wir mal weiter. Wir haben noch den Angeklagten, den Verurteilten Gerlach, der hatte 3 Jahre bekommen wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Da ist es so, dass er dann nach Beurteilsverkündung aus der U-Haft entlassen wurde. Der ist auch der Einzige, der geständig war und befand sich auch kurzfristig im Zeugenschutz nach seiner Entlassung, weil er so ein bisschen abgeschworen hatte der rechten Szene, hatte aber wohl, das habe ich zumindest gelesen, ist da wieder raus aus dem Zeugenschutz auf eigenen Wunsch. Also, ja.
Ich glaube, das ist der, der aus Hannover oder aus Nienburg stammt, auch der G, ne?
Ja, das kann
sein. Der Gerlach? Genau, der wird auch von so einem spannenden Kollegen aus Hannover verteidigt. Also spannend im Sinne von, der hat sich da einen ganz schön krassen Ruf erarbeitet auf einen Schlag.
Ja, so, also die 3 Urteile, Zschäpe, Wohlleben, Gerlach, hat der BGH bestätigt. Spannend ist das, das Urteil Emminger. Der hatte nämlich 2,5 Jahre bekommen wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Es gab aber weitere Vorwürfe. Dem war vorher noch vorgeworfen worden, Beihilfe zum versuchten Mord, zu gefährlicher Körperverletzung, zum Raub und zum Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion. Die Staatsanwaltschaft hatte damals 12 Jahre gefordert. Also man sieht, da ist eine große Diskrepanz, was am Ende rausgekommen ist. Das war auch derjenige, wo es zu unschönen Szenen im Gericht kam, der dann auch ja als freier Mann rausgehen durfte und bejubelt wurde von dort anwesenden Nazis. Alles bedingt schön. Und da hat der BGH gesagt, diese Revision, genau, da hatte nämlich auch die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt, nicht nur er selber, und hatte beantragt, Hauptverhandlungen anzuberaumen. Und das macht der BGH jetzt. Und jetzt wird vor dem BGH das Ganze nochmal durchdiskutiert.
Da habe ich jetzt über den Kollegen Fischer, ich darf jetzt Kollege sagen, weil früher war das ein Bundesrichter AD, aber jetzt ist er auch Rechtsanwalt, über den Kollegen Fischer gelernt, dass der BGH offensichtlich, wenn die Bundesanwaltschaft oder auch eine Staatsanwaltschaft eine Hauptverhandlung beantragt am BGH, da fährt jetzt auch der Angeklagte, ne, da sage ich noch was zu, dass dann das aus Höflichkeit immer gemacht
wird. Ist ja nett.
Ja. Warum man so höflich nicht gegenüber Strafverteidigern ist, erschließt sich mir nicht. und diese Hauptverhandlung, da ist jetzt ja keine neue Hauptverhandlung mit Zeugen, sondern da wird nur werden nur die Rechtsfragen diskutiert. Mhm. Das sind alles Sachrügen. Das heißt, alles, was hier über uns unterhalten ist, um die Frage, hat das Gericht richtig entschieden in der Sache? Also, ne, wie ist das mit, wenn ich das und das feststelle, ist das denn so und so strafbar? Und keine Verfahrensrügen. Verfahrensrügen wäre sowas wie, ja, ihr habt 2 Tage verhandelt, da war gar kein Verteidiger dabei. Warum habt ihr denn meinen Mandanten vernommen, als sie nicht da war im Gericht? Jetzt sagen einige, sowas passiert doch nicht. Schön wär's. sowas ist alles schon passiert.
Ja.
Gut.
Genau, das wird am 2. Dezember 2021 passieren. Am 15. Dezember soll es dazu eine Entscheidung geben. Schauen wir mal. Ja. Also das ist das Einzige, was jetzt quasi noch nicht beendet ist, was das Thema NSU, was rechtlich noch nicht beendet ist, was das Thema NSU angeht.
Ja gut, man könnte ja noch...
Ja?
Ich glaube, es gibt irgendwo einen neuen Ausschuss, der das untersucht. Ich habe so ein bisschen den Überblick verloren, aber so richtig befriedigend ist das aus politischer Sicht nicht.
Nee, deswegen sage ich ja auch rechtlich beziehungsweise juristisch.
Aus rechtlicher Sicht ist das natürlich jetzt irgendwie... SV hat die sich nicht gefangen, ne? Die
doch. Sicherheitsverwahrung? Ah, nee, Sicherheitsverwahrung nicht. Schwere der Schuld hat sie sich gefangen.
Ja. Na gut.
Okay. Kommen wir zu Lina E. Das stand schon eine Weile auf unserer Liste, ist aber nicht weniger aktuell, weil wir es erst jetzt machen. Also Lina E. ist eine junge Frau aus Leipzig, meine ich, beziehungsweise, ja.
Studiert in Kassel, ne?
Studiert in Kassel?
Habe ich so gelesen. Ah,
gut. Treibt sich aber da in Leipzig und so rum. Lina E. ist deswegen interessant, weil da mal versucht wird, dem Linksextremismus Einhalt zu gebieten. Ihr wird nämlich vorgeworfen, Mitglied in einer linksextremistischen kriminellen Vereinigung zu sein und in dieser Vereinigung gemeinschaftlich begangene gefährliche Körperverletzung begangen zu haben. Genau. Also es gibt diesen Vorwurf der Mitgliedschaft und es soll zwischen Oktober 2018 und Februar 2020 mehrere Angriffe gegeben haben in Sachsen und Thüringen, meine ich. Da gibt es weswegen man auf die linksextremistische Vereinigung kommt, weil sich diese Angriffe alle gegen Rechte richteten, die teilweise relativ schwer verletzt wurden auch. Also es gab einen Vorfall in Wurzen, da ist ein Rechter durch Tritte gegen den Kopf verletzt worden, lebensbedrohlich. Es wurde in Thüringen eine Gaststätte attackiert, die als Treffpunkt von Rechtsextremisten gilt. Genau. Und so zieht sich das durch bis Februar 2020. Und man hat sie dann eine ganze Weile beobachtet, was sie so tut. Und dann ist sie im Juni 2020 zunächst einmal festgenommen worden, ist dann aber wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Und dann hat man aber noch ein bisschen weiter ermittelt und dann ist im November 2020 eine weitere Festnahme erfolgt. Und seitdem sitzt sie in Untersuchungshaft für diese Vorwürfe. Ist jetzt muss ich mal kurz in meinen Notizen, genau. Die Anklage ist im Mai erhoben worden, eben wegen dieser Vorwürfe. Es gibt noch drei weitere Personen, gegen die diese Vorwürfe erhoben werden. Diese sitzen allerdings nicht in Untersuchungshaft. Die Verhandlung soll jetzt am 8. September stattfinden. Und der BGH hat gerade nämlich nochmal bestätigt, dass sie auch in UAF bleibt. Ihre Anwälte hatten versucht, sie da rauszuholen. Der BGH sagt, es besteht der Haftgrund der Fluchtgefahr wegen dieser Vorwürfe. Zudem kommt übrigens noch der Landfriedensbruch. Ich werde das gleich nochmal erwähnen. Genau. Ist noch ein weiterer Fall dazugekommen, der jetzt angeklagt wurde, wo noch nicht klar ist, ob der im gleichen Verfahren behandelt wird. Da gibt's auch, soll es auch einen Angriff auf eine Person gegeben haben mit Tritten und Schlägen gegen den Kopf. Ja. Willst du erstmal was dazu sagen?
Ja, vielleicht nur zur Zuständigkeit BGH, der BGH und warum das auch so martialisch ist. Also das Problem in Anführungsstrichen ist, wenn es um Terrorismus geht, um politische Gewalt, ne? Das ist ja Terrorismus, also ist ja der Unterschied. Wenn ich irgendwohin marschiere und jemanden verprügle, ne, weil der, weiß ich nicht, mir die Freundin ausgespannt hat, ja. Das ist halt kein Terrorismus, da ist zuständig die örtliche Staatsanwaltschaft. Ja. Wenn ich irgendwo hingehe und den verprügle, weil der Nazi ist oder weil ich ein Nazi bin und der andere, ne, und konterkarierte was, so, dann wird ab einem bestimmten Punkt, und der ist natürlich nicht leicht zu fassen, aber du erklärst uns das gleich, aus dieser Prügelei, die vielleicht nur rassistisch ist, ein terroristischer Akt. Und dann wird es automatisch zuständig, das Oberlandesgericht, angeklagt zu werden, wo ich angeklagt werde, und die Bundesanwaltschaft. Und die Bundesanwaltschaft ist die Bundesstaatsanwaltschaft.
Genau.
Und wenn die zuständig ist, dann ist nicht mehr das Amtsgericht in Hannover für meine Prügeleien zuständig, sondern plötzlich der Bundesgerichtshof. Und jetzt muss ich aber innerhalb von einem Tag zum Bundesgerichtshof oder bis zum Abend des darauf auf meine Festnahme folgenden Tag zum Bundesgerichtshof. Und das sorgt für diverse logistische Probleme, die man üblicherweise damit löst, dass ein Hubschrauber einer dahin fliegt. Ja, damit man da hinkommt.
Also falls ihr schon immer mal mit einem Hubschrauber fliegen wolltet.
Das wäre die Lösung, genau. Kurz eine Nazi-Terrorismus-Zelle gründen, arme Menschen vermöbeln. Wenn er es macht so wie Lina es gemacht haben soll.
Ja.
Dann trifft es wenigstens, naja, das haben wir da nicht in der Zelle. Also auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Und das ist natürlich super martialisch und das sorgt natürlich irgendwie für Solidarität bei den Leuten, die sich politisch Lina näher fühlen als den vermeintlichen oder tatsächlichen Attackierten. Und das ist, glaube ich, Kern dieser Aufregung, die da ist. Willst du noch was zu der Beweislage sagen? Oder?
Ich würde erstmal kurz erklären, was ihr nochmal vorgeworfen wird.
Geil. Fangen wir damit an, dann machen wir zum Schluss
nochmal Beweislage. Ja, genau. Die Beweislage ist auch ein Problem. Also, weil wir das noch nicht behandelt haben. Ihr wird vorgeworfen, Mitglied in einer kriminellen Vereinigung zu sein. Ich vermute, es ist die kriminelle und nicht die terroristische. Es ist nicht deutlich geworden aus den Artikeln, die ich gelesen habe. Deswegen gehe ich jetzt mal auf die kriminelle. Das ist der 129 StGB. Da steht drin, wer mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer eine Vereinigung gründet oder sich an ihrer Vereinigung als Mitglied beteiligt, deren Zweck oder Tätigkeit auf die Begehung von Straftaten gerichtet ist, die im Höchstmaß mit Freiheitsstrafe von mindestens 2 Jahren bedroht sind. Du hattest doch vorhin schon die gefährliche Körperverletzung.
Zum Beispiel, ja. Bis zu 10 Jahre.
So. Genau, und dann in Absatz 2, eine Vereinigung ist eine auf längere Dauer angelegter von einer Festlegung von Rollen der Mitglieder, der Kontinuität der Mitgliedschaft und der Ausprägung der Struktur unabhängiger organisierter Zusammenschluss von mehr als 2 Personen zur Verfolgung eines übergeordneten gemeinsamen Interesses. Alles klar. Also, das wird ihr vorgeworfen, vermutlich wird ihr vorgeworfen, sich mit diesen 3 weiteren angeklagten Personen zusammengeschlossen zu haben, um gezielt Nazis anzugreifen, körperlich. Genau. Das ist Vorwurf 1.
Ja, es wird kriminelle Vereinigung wird dadurch zur terroristischen Vereinigung quasi, indem sie politische Ziele verfolgt. Und dann ist es ein sogenanntes Staatsschutzverfahren, um vielleicht nochmal den richtigen Begriff einzuführen.
Ja, wie gesagt, das ist mir nicht ganz klar geworden. Aber
aber dadurch wird es zum Staat, also einfach dadurch, dass sie politisch sind, ist es ein Staatsschutzverfahren. Ja. Also immer dann, wenn Staatsschutz, und dann auch nicht jedes kleine Staatsschutzverfahren landet, ne, aber sobald es eine Bedeutung hat, die über den normalen Fall hinausgeht, und da geht die Bundesanwaltschaft hier offensichtlich von aus.
Genau. Dann wird ihr neben der gefährlichen Körperverletzung noch der Landfriedensbruch vorgeworfen. Das ist der 125. Wer sich an Gewalttätigkeiten gegen Menschen, Entschuldigung, oder Sachen oder Bedrohungen von Menschen mit einer Gewalttätigkeit, die aus einer Menschenmenge in einer die öffentliche Sicherheit gefährdenden Weise mit vereinten Kräften begangen werden, als Täter oder Teilnehmer beteiligt, oder wer auf die Menschenmenge einwirkt, um ihre Bereitschaft zu solchen Handlungen zu fördern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ah ja, okay. Sehe ich jetzt noch nicht so aus den Sachen, die ich darüber weiß. Aber gut.
Ja.
Ja, du wolltest was zur Beweislage sagen.
Ja, also auch da mangels Aktenkenntnis hören wir mal das, was die Kollegen sagen, die verteidigen. Also die Verteidiger sagen im Wesentlichen auf Folgendes. Also die sagen, ist alles sehr dünn. Soll heißen, gibt wenig Beweise. Die sagen, es gibt die Belege, die Vorwürfe lassen sich nicht belegen und seien mit heißer Nadel gestickt, sondern diese kriminelle Vereinigung. Ja. Ja, also das zeigt ja schon, wo es bis so hingeht. Wenn die Verteidiger sagt, naja, das ist eine feste Vereinigung ist, das könnt ihr nicht beweisen. Vielleicht heißt das ja, dass man unter Umständen den einen oder anderen Überfall, Angriff, Schlägerei, was auch immer das war, muss man sich mal anschauen, im Detail, vielleicht doch nachweisen kann. Und die Anwälte hatten beantragt, schreibt die Taz, nur einen Teil der Vorwürfe zum Prozess zuzulassen. Das bedeutet, die sagen also, es gibt vielleicht, und das ist ja schon mal spannend, es gibt offensichtlich einen Kern an Sachen, wo auch die Anwälte sagen, das müsste wohl zugelassen werden. Mhm. Das weist vielleicht darauf hin, dass am Ende da schon was dran ist. Ja, also dass es sein könnte, ist jetzt alles Glaskugelleserei, es könnte sein, dass irgendwelche Überfälle oder Angriffe eingeräumt werden, nachgewiesen werden, weiß der Teufel was, man kennt ja auch den Hintergrund nicht, ne? Wenn ich da irgendwo lese, naja, irgendjemand ist verprügelt worden und attackiert worden, weil er eine bestimmte Mütze getragen haben soll, von so einer Nazi-Mütze, nur weil der sagt, er ist, also ich bin jetzt mal ganz drastisch, nur weil der sagt, der ist verprügelt worden, heißt das ja nicht, dass er nicht angefangen hat. Ne? Mhm. Also ich kann ja auch, ich kann ja auf die Straße gehen, irgendwen vermöbeln, dann, also, oder es zu versuchen, dann da Gewalt anwenden, dann gibt der mir so richtig einen auf die Fresse und ich liege am Boden, da werde ich gefunden und sage, ich bin angegriffen worden. Weiß ich nicht, ich kenne die Akten nicht, ich will auch niemanden, wer vielleicht nur eine falsche Mütze getragen hat, jetzt sagen, du bist ein Lügner. Aber das kann ja schon was gewesen sein. Es sind natürlich aber auch Sachen dabei, wo man einfach sagt, das wird schon ziemlich schwierig unter Umständen auch zu verteidigen, weil man kann ja politisch dann sagen, was will. Das ist zum Beispiel die Sache im Dezember 2019, soll Lina E. in einem Leipziger Baumarkt 2 Hämmer für einen weiteren Angriff gestohlen und einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes einen Stoß in den Bauch versetzt haben. So, gehen wir mal ganz kurz von dieser Anklage aus, von diesem Punkt aus. Vielleicht kriegt man das mit dem weiteren Angriff nicht bewiesen. Vielleicht sagt die, ich wollte zu Hause hämmern. Alles klar. Ja. Ne? Dann so, was bleibt dann übrig? Dann bleibt übrig, dass es irgendwelche Pech haben, Überwachungskameras gibt und ein Sicherheitsmitarbeiter, der sagt, diese Frau da, ja, die da sitzt, die hat da 2 Hämmer eingesteckt und als ich sie angesprochen habe, kommen Sie mal mit, hat sie mich in den Bauch gestoßen und ist weggelaufen. Gehen wir mal davon aus, dass so passiert. Jetzt hat man unter Umständen, das wird immer gemacht, diese Videoüberwachung und diesen Zeugen. Was gibt das denn? Das ist ein sogenannter räuberischer Diebstahl, ja? Räuberischer Diebstahl ist, wenn ich am frischer Tat ertappt, ich habe da zwei Hämmer und jetzt schubse ich den, ja? Da starten wir bei einem Jahr. Ne? Ein Jahr Freiheitsstrafe. Minder schwerer Fall, lass man das mal raus, dass man den vielleicht am Ende nicht feststellt, wenn man am OLG wegen Terrorismus angeklagt ist. Einfach, weil die da keine Lust zu haben. Vielleicht ist es das aber trotzdem. Aber da ist dann schon ein bisschen Luft drin, ne? Also das ist schon mal, also das sind so Sachen, die lassen sich jetzt auch nicht nur erklären dadurch, dass irgendwie die rechte Justizfrau E da unbedingt oder die Udelina da unbedingt vor Gericht zerren will. Da müsste man sich halt, wie gesagt, kann die Aktenlage auch sagen, ist alles Quatsch, war eine andere, ja? Oder der Typ ist ein Nazi-Sicherheitstyp und behauptet das einfach. Weiß ich alles nicht. Aber das ist schon, also es sind ja schon ein paar Vorwürfe, wo, glaube ich, was sind, und die, wie gesagt, die Verteidigungsstrategie der Anwälte, so sie denn aus dieser Taz-Berichterstattung herauszulesen ist, scheint ja auch vielleicht nicht zu sein, dass die ist ja nur einfache Studentin, hat nie was getan. Ja, spannende Nummer, auf jeden Fall.
Ja, bin ich gespannt, wie das ausgeht.
Und wie immer ist es halt scheiß Fluchtgefahr. Also was ich schon an Leuten, die überhaupt nicht hätten weglaufen können, an Fluchtgefahr nicht rausgekriegt habe, weil die Leute, weil einfach Fluchtgefahr wird super schnell angenommen. Ne? Also kriegst du 3 Jahre Fluchtgefahr.
Das ist blöd.
Kommst du aus der Türkei, Fluchtgefahr. Kennst du jemanden in der Türkei, Fluchtgefahr. Warst du schon mal in Spanien, Fluchtgefahr.
Ja? Warst du schon mal irgendwo anders außerhalb von Deutschland?
Ja. Wobei ich auch in den letzten Wochen überraschend häufig Haftbefehle abgewendet habe. Aber
yay.
Kann ich mal wann anders erzählen. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Aber ist noch nicht rechtskräftig.
Na gut, okay. Das zu Lina E. Wir haben ein bisschen Feedback, das hatte ich unterschlagen letztes Mal. Es ist nicht so ein nettes Feedback, aber wir wollen ja hier das nicht unter den Tisch. Ja, ach, ja. Also ein Feedback war, das war zu Folge 1. Die Kritik am Ton gar nicht nachvollziehen. Wir haben da schon mal drüber gesprochen. Ich möchte kurz zitieren. Ich musste weitestgehend weiterskippen, da für mich unerträglich schnoddrig klingende Aussprache des vorlauten und sich unverständlich ausdrückenden Protagonisten, dann dazwischen geredet von der Sprecherin. Ich habe weder verstanden, worum es ging, noch was wer eigentlich verbrochen hat, was dies mit einer Bürgermeisterin zu tun hat. Ja. Nix für mich, abgesehen von den unzähligen M's, reinster Ohrenkrieg, ein total unstrukturiertes Durcheinander, keine Erzählung, kein Bericht, keine Struktur. Alles klingt so vorpubertär nach Gerangel um den ersten Platz und das sich selbst präsentieren. 2 Narzissten mehr bei Gericht.
Der zumindest nicht so weit gehört, dass du bei Gericht, da zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bei Gericht warst, ne?
Der Kommentar ist zu Folge 1.
Ja, wir müssen Folge 1 oder so, wir sagen schon ein bisschen länger nochmal neu aufnehmen.
Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob da nicht unser ganzes Ding weg ist. Unsere ganze Reichweite. Ja,
das müssen wir technisch.
Vielleicht kann man aber auch einfach was davor setzen. Nochmal so eine Erklärung.
Ja, wir müssten mal rausfinden, wie man es technisch hinbekommt, die Folge 1 einfach sang- und klanglos zu ersetzen.
Das stimmt.
Das wäre das Geschickteste.
Genau. Und dann haben wir noch einen zweiten Kommentar gehabt, der ging aber in eine ähnliche Richtung.
Ja, den brauchen wir ja auch nicht.
Den brauchst du jetzt auch nicht hören.
Also wenn, auch wieder zu Folge 1?
Nee, so grundsätzlich. Genau, an unmöglichen Stellen gelacht und politische Objektivität ist auch nicht gegeben. Haben wir aber ja, auch nie behauptet.
Gibt's auch nicht. Da könnt ihr euch, weiß ich nicht. Also ich verstehe das Konzept politische Objektivität auch nicht. Also fällt mir wirklich schwer. Du kannst ja nicht unpolitisch sein, weil wenn du unpolitisch bist, dann sind ja die Nazis oder die Taliban, das ist ja nur die gleiche Scheiße, unterschiedlich angelackiert ist, ja, sind dann ja irgendwie genauso cool wie Laschet. Und das ist halt nicht. Laschet ist ja cooler als Nazis oder die Taliban. Ja. So. Also gut, ich habe jetzt nur ein Beispiel gesucht, das möglichst absurd ist. Aber
Nee, ich habe da auch,
halt schon
auch Schwierigkeiten mit, wenn Leute von sich behaupten, sie wären politisch, also sie wären unpolitisch oder objektiv.
Ja, da empfehle ich jedenfalls, gibt's das eigentlich auch irgendwo, gibt's, ne? Die Live-Podcast-Folge, wo jemand sehr nervös wurde, weil wir über SPD geredet haben. Da lache ich heute noch in mein Fäustchen. Da wollten wir gar nicht für die SPD so krass sein. Gut,
ja. Aber
was war's für heute? Ich habe noch eine ganz wichtige Sache.
Ja, dann bitte.
Erzähl.
Nee, ich wollte nur sagen, wir freuen uns, ihr könnt auch mal nette Kommentare wieder hinterlassen. Wir haben wenig Kommentare in letzter Zeit bekommen. Das ist auch okay.
Ja, weil wir auch wenig aufnehmen.
Aber wir beeilen uns mehr aufzunehmen. Wir sind schon ein bisschen besser wieder im Rhythmus. Nicht ganz?
Wir kommen irgendwann wieder
rein. Ja.
Genau. Eine Sache ist noch, neulich klingle ich am Polizeigewahrsam in Hannover. Ding Dong. Sage, guten Tag, Brunkhorst, ich will zu Herrn so und so. Ja, der soll da sitzen. Kommt von der anderen Seite, ach, der Herr aus dem Podcast. Da habe ich mich natürlich kurz überlegt, ob ich einfach wieder gehe. Also, man hat mich erkannt. Ja. Bin dann aber, ob das Mandanten doch reingegangen, habe mich
das
doch
nett, ganz dass
kurz,
du trotzdem
sehr, sehr, genau, sehr, sehr, sehr kurz, aber mit einer sehr, sehr, sehr netten Polizistin unterhalten, die berichtete, dass sie mich ab und zu hören würde oder uns ab und zu hören würde und sie schon gefragt hat, wann wir vorbeigekommen sind. Ich habe mir natürlich den Namen nicht gemerkt, weil ich da so in Hurry war und den hätte ich ja eher nicht nennen, eh nicht können. Aber natürlich an dieser Stelle nochmal Grüße ins Polizeigewahrsam in Hannover. Es freut mich, dass wir bei Polizistinnen nach wie vor und auch Polizisten nach wie vor offensichtlich heißer Scheiß sind.
Ja, das freut mich auch.
Cool. Jetzt müssen wir nur noch auf der anderen Seite des politischen Spektrums. Oh je. Gut, in diesem Sinne. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Bewertet uns überall. Schickt uns Goldbahn. Kanzleiadresse zu googeln.
In diesem Sinne, macht's gut.
Ciao. Ciao.